NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Oktober 1996. Der Todestag des Verlegers und Publizisten Henry Nannen.
Wer ist Henry Nannen?
Antwort seiner Leser.
Der Chefredakteur vom Gewesen. Stern.
Grauhaarig, gut aussehen, ziemlich groß, hat eine distinguierte Ausstrahlung, wie ich finde.
In seiner Art sicherlich sehr liebenswürdig, aber nicht ohne Angriffsfläche.
Wer ist Henry Nannen?
Antwort seiner Kollegen.
Henry Nannen war der beste Chefredakteur, den es in Deutschland gab.
Sensibel und rücksichtslos, sentimental und fast brutal.
Heute vor 15 Jahren ist er gestorben.
Was wissen wir eigentlich von solchen Leuten? Gar nichts.
Einer sagt's, der Stern.
Der würde seinen Gründer wahrscheinlich so beschreiben.
Manischer Macher, ein Emder Polizistensohn wird Deutschlands mächtigster Medienfürst.
Ich mache eigentlich nichts, von dem ich nicht glaube, dass ich es kann und dass ich es sogar ein bisschen besser kann.
Bis er aber weiß, was er kann, dauert es eine Zeit lang. Henry Nannen wird 1913 als Sohn eines Schlossers in Emden geboren.
Wir hatten ein Haus und hatten ein Zimmer abvermietet, und zwar an einen Studienrat. Und die Miete wurde dadurch bezahlt, dass der Studienrat uns Allgemeinwissen vermittelte, ihm, und ich musste mit dabei sein. Mein Vater hatte einen großen Ehrgeiz und ich habe ihn immer sehr bewundert, weil er das auch geschafft hat.
Als SPD-Mitglied schafft der Vater den Aufstieg zum Polizeikommissar und Bürgervorsteher im Stadtparlament von Emden. Sohn Henry besteht 1933 sein Abitur mit der Note sehr gut in Deutsch. Aber die Nazi-Regierung macht den beiden Probleme.
Ich komme aus einem sozialdemokratischen Haus. Ich hatte eine jüdische Freundin und als meine Kameraden ihr Abitur feierten, da lag ich mit 6 Platzwunden im Hinterkopf im Krankenhaus. Die hatte mir die SA gekloppt.
Der Vater verliert seine Stelle, der Sohn darf nicht studieren.
Da bin ich aufs Land gegangen und bin Bauernknecht geworden. Und musste morgens um 5:30 aufstehen und melken und abends dann noch buttern. Und das kann man auf die Dauer nicht, wenn man das nicht von Kind auf gewöhnt ist.
Nannen erinnert sich an die 1 in Deutsch und macht eine Buchhändlerlehre in Osnabrück. Dann versucht er sich als Fassmacher in der Fabrik eines Jugendfreundes. Alles nicht das Richtige. 1934 kann Henry Nannen sich endlich an der Universität München im Fach Kunstgeschichte einschreiben. Um sein Studium zu finanzieren, arbeitet er als Reporter für den Reichssender München und als Sprecher in Leni Riefenstahls Olympiafilm.
Ich habe nur 2 Dinge gemacht, nämlich den Anfangsspruch, ich rufe die Jugend der Welt, und dann eine Reportage über Jesse Owens. Aber ich selbst bin nie im Olympiastadion gewesen.
1939 wird Henry Nannen Kriegsberichter bei der Luftwaffe. Einen neuen Bomber feiert er im Radio so.
Jeder Schlag ist ein Schlag gegen England. Und jeder Takt ist ein neues Schwert in der Hand der deutschen Luftwaffe.
Worte, auf die er später nicht stolz ist.
Ich schäme mich vor allen Dingen dieses Pathos. Aber wissen Sie, ein bisschen pragmatisch war ich natürlich schon. Meinen Vater hatten sie rausgeworfen. Ich wollte studieren und mir schien der Preis damals nicht zu hoch.
War Henry Nannen ein Nazi? Biograf Hermann Schreiber.
War sicher kein Nazi, denn er hat jegliche Form von Ideologie verabscheut. Jegliche. Später auch. Den Sozialismus zum Beispiel. War ja kein Linker. Mitläufer können Sie sagen. Opportunist meinetwegen auch. Widerstandskämpfer ganz bestimmt nicht, das hat er auch nie für sich in Anspruch genommen.
1940 heiratet Henry Nannen, die jüdische Jugendliebe ist längst vergessen, eine 11 Jahre ältere, geschiedene Frau mit 2 Kindern.
Ehefrau Nummer 1, Editha Bischoff, nur ein kurzer Traum vom bürgerlichen Glück.
Während eines Lehrgangs zum Offiziersanwärter lernt er 1943 eine 23 Jahre alte Berlinerin kennen.
Ehefrau Nummer 2, Martha Kim. Sie folgt ihm, frisch verliebt, sogar an die Front.
Nach dem Krieg geht Nannen mit der schwangeren Martha Kim nach Oberfischbach bei Bad Tölz. Dort lebt seine noch Ehefrau Editha mit ihren Kindern. Das Paar wird 1946 geschieden. Im selben Jahr bringt Martha den gemeinsamen Sohn Christian zur Welt.
Und da ich ja Kunstgeschichte studiert hatte und das mein Fach war, hatte ich eigentlich die Idee, man müsste mal wieder eine Ausstellung Münchner Malerei nach Norddeutschland bringen?
Genauer gesagt nach Hannover. Dort trifft Nannen einen Kriegskameraden wieder, der als Journalist arbeitet. Durch ihn lernt er einen Presseoffizier der britischen Besatzungsmächte kennen, der ihm die Lizenz für eine Zeitung anbietet.
Es gab wenig Leute, die ganz unbelastet waren, die nicht in irgendeiner SA oder HJ oder sonst was gewesen waren. Und die, die das waren, die unbelastet waren und noch ein bisschen was auf dem Kasten hatten, die gingen in die amerikanische Zone, weil es da mehr zu essen gab. Also waren in der britischen Zone Leute gesucht.
Der Kriegsberichter Henry Nannen unbelastet? Der amerikanische Presseoffizier Ernst Kramer beschreibt die damalige Lizenzvergabe später so.
Die Franzosen, die haben in alle Zeitungen anfangs ihre Leute oben drum reingesetzt. Und wer dann da mitgearbeitet hat, es war einen mehr oder weniger, der Wurscht ist übertrieben, aber es war für sie nicht so wichtig. Die Briten waren ein bisschen vorsichtiger. Dennoch gab es auch bei den Briten die Tendenz zu sagen, wichtig ist, dass wir anständige Blätter kriegen. Und die Vergangenheit der Leute, wenn sie nicht besonders schlimm war, die ist uns gleichgültig.
Henry Nannen, inzwischen 32 Jahre alt, bekommt Lizenzen für verschiedene Zeitungsprojekte. Eins ist das Jugendblatt Zickzack. Aber
man kann nur das machen, was einen selber interessiert. Ich bin irgendwo Lieschen Müller. Ich hatte immer irgendwo im Kopf, ein Magazin oder ein Illustrierte oder sowas zu machen.
Er gründet den Henry Nannen Verlag mit nur 5 Mitarbeitern. Einer von ihnen ist Viktor Schuller.
Wir saßen da eine halbe Nacht zusammen und überlegten, wie nennt man diese Zeitschrift. Den Titel Stern gab es schon. Das war eine Filmzeitschrift in der Nazizeit.
Henry Nannen beschreibt die Namensfindung etwas romantischer.
Hannover war damals eine Stadt mit Flüchtlingen. Der Bahnhof war ein ungeheuer Bohu. Die Stadt war zerstört. Und ich sagte ihm so ein wenig versonnen, wissen Sie, man müsste eigentlich der Jugend so etwas wie einen Stern der Hoffnung. Moment mal, sag ich Stern, das wäre ein guter Titel.
Ab morgen neu, Ihr Stern.
Einsilbig, deklinierbar. Und positiv besetzt. Das war sozusagen die halbe Hochzeit schon. Und das war dann auch sofort ein Erfolg.
Und was für einer. Am 1. August 1948 erscheint der erste Stern. Auf dem Titel Hildegard Knef, mit der Nannen jahrelang eine Affäre hat. Auf den 18 Seiten Glamour, Klatsch und Tratsch für Lieschen Müller. Ein bisschen Sex und Politik für Lieschen Müllers Mann. Eine Mischung, die den Stern schnell zur auflagenstärksten Illustrierten der Welt macht. Und Henry Nannen zu ihrem Übervater. Geliebt, gehasst, gefürchtet.
Ich kam 1948 in einen Raum des Anzeigenhochhauses in Hannover. Und es waren ungefähr 18 Menschen in dem Zimmer, die alle wild durcheinander sprachen, während ein Herr mit einem sehr breiten Kreuz das Licht, das Tageslicht wegnahm. Und das war Henry Nannen.
Unter den Redakteuren gab es welche, die Angst vor ihm hatten, die ein bisschen erdrückt wurden von dem spezifischen Gewicht seiner Persönlichkeit und die demzufolge auch das Maul nicht aufmachten.
Ich habe in Hannover mal einem Redakteur so ein großes Radio, das habe ich ihm ins Kreuz geworfen.
Zusammenarbeit gab es eigentlich miteinander nicht. Er sagte, was er wollte und man tat's. Man hatte ihn eigentlich immer akzeptiert. Er war einfach ein fantastischer Journalist.
Aber kein so guter Vater, erinnert sich Sohn Christian.
Das Leben der Familie hat sich fast nur im Beruf abgespielt. Mein Vater hat nach außen hin immer sehr, sehr große Erfolge gehabt. Ich glaube, im kleineren Kreis zu Freunden und zu seiner Familie ist es ihm häufig sehr viel schwerer gefallen.
Biograf Hermann Schreiber.
Er war ja in Wahrheit schüchtern, kontaktgestört geradezu, außerhalb seines Reviers. In seinem Revier, da wo er unbestritten der Boss war, natürlich nicht. Aber wenn er diese Grenzen verlassen hat, wenn er zum Beispiel auf eine Party kam, die ihm zu groß, zu laut, zu alkoholisiert war, wo er die Leute nicht richtig kannte, dann war er ausgesprochen unbehaglich, lief darum wie Falschgeld und brauchte auf jeden Fall eine Vermittlung, also eine Kontakthilfe. Das waren dann überwiegend Frauen.
Ich bin ein Schowi. Warum Henry Nannen so viele Frauen braucht.
Er hat sein Verhältnis zu Frauen, auch wenn es mehrere parallel waren, ja nicht leicht genommen. Die Frauen waren ihm immer wichtig. Und er war auf seine Art treu. Für mich ist er der Erfinder der subjektiven treuen Mehrweiberei.
Im Kursalon von Baden-Baden wurde wieder einmal die schönste Frau Deutschlands gesucht und natürlich auch gefunden. Renate Heu aus München. Gekrönt von Bob Iller und geküsst von Henry Nannen, einem Herrn vom anderen Stern.
Misswahl oder Vernissage, Filmpremiere oder Opernball, Sir Henry ist überall dabei für seinen Stern.
Was wir am Anfang sicher waren, da waren wir ein Unterhaltungsblatt. Aber daran hätte ich auf die Dauer keinen Spaß gehabt.
Schon ab den 1950er Jahren werden die Themen härter. Es geht um die Todesstrafe in den USA, den Schah von Persien und die Sowjetunion.
Das ist ein junger russischer Dichter, Jevtuschenko, überzeugter Kommunist. Was wissen wir eigentlich von solchen Leuten, hm? Gar nichts. Da müsste mal einer. Der Stern.
Henry Nannen reist mit Adenauer nach Moskau, mit Willy Brandt nach Polen. Und rund 20 Millionen Leser sind sozusagen dabei.
Es ist ihm gelungen, große Teile des Publikums für Politik zu interessieren, die eigentlich davon die Schnauze voll hatten. Was verständlich war, sie hatten Krieg hinter sich, sie hatten allerlei Probleme mit sich selber, mit dem Aufbau. Nannen hat das geschafft, mit seiner Art den Leuten wieder klarzumachen, dass Politik für sie wichtig und interessant sein kann.
Sagt Manfred Bissinger, der von 1967 bis 1978 zu Nannens Redaktionsteam gehört. Der Stern lässt kein heißes Eisen aus. Die Parteispendenaffäre, den Paragraph 218, die Stammheim-Prozesse, den Fall Bachmeier. Nicht immer geschmackvoll, aber immer erfolgreich.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten, mit Lesern umzugehen, mit Hörern umzugehen. Entweder nett zu ihnen zu sein und ihnen nach dem Mund zu reden oder ihnen die Wahrheit wie einen nassen Lappen ins Gesicht zu schlagen. Das zweite ist sehr viel erfolgreicher.
Auch außerhalb seines Blattes ist Henry Nannen gesellschaftspolitisch aktiv. Er ruft die Aktion Jugend forscht ins Leben und sammelt 20 Millionen Mark für die Opfer der Dürrekatastrophe in Äthiopien.
Wenn ich als Mensch die Möglichkeit habe, ob das damals der Soldatenfriedhof in Anzionetuno war, wo die deutschen Gefallenen alle nicht begraben waren, dann haben wir dafür gesammelt, dass es einen Soldatenfriedhof gab. Oder ob das Jugend forscht war oder ähnliche Dinge. Also ich möchte was tun und nicht nur über was berichten.
1980 gibt er nach 32 Jahren die Chefredaktion ab, bleibt aber Herausgeber.
Ich will denen nicht immer wie ein Zampano im Genick sitzen, sondern meine Nachfolger müssen auch ihre Fehler selber machen.
Das tun sie, nur 3 Jahre später. Mit der Veröffentlichung gefälschter Hitler-Tagebücher sorgt der Stern für den größten Skandal der deutschen Pressegeschichte. Und obwohl Henry Nannen daran keine Schuld trifft, übernimmt er die moralische Verantwortung.
Wir waren alle der Meinung, dass es stimmt. Ich war der Meinung, man hätte es trotzdem nicht dopen dürfen. Und da habe ich, wenn ich ehrlich sein soll, psychisch die Lust dran verloren. Und das kreide ich mir an, denn ich hätte es verhindern müssen, wenn ich gesagt hätte, ich habe zwar nichts zu sagen, aber ich trete als Vorstandsmitglied zurück, wenn es erscheint. Wäre es wahrscheinlich nicht erschienen.
Verbittert gibt der Sterngründer den Journalismus ganz auf und sorgt für neue Schlagzeilen.
Ehefrau Nummer 3, Eske Ebert, 28 Jahre jünger.
Wir kannten uns einen Tag nach meiner Geburt, war Henry Nannen am Bett meiner Mutter und alle dachten, er wäre der glückliche Vater. Das war im Januar 1942. Und es hat sich eigentlich ergeben, als mein Vater schwer krank war, mit dem Henry ja befreundet war, wir sind Sandkastenfreunde, ist Henry hergekommen und hat auch Krankenwachen an seinem Bett gemacht. Und da hat sich das hier ergeben, dass wir gemeinsam etwas machen wollten.
Heiraten und mehr.
Kohle für die Kunst. Sir Henry fängt noch mal von vorne an.
Schon in den 50er Jahren hatte Nannen begonnen, expressionistische Gemälde zu kaufen. In den 80ern hat seine Sammlung einen Wert von rund 7 Millionen Mark. Damit sie nach seinem Tod zusammenbleibt, gründet Henry Nannen eine Stiftung. Mit seinem eigenen Vermögen und Spenden baut er eine Kunsthalle und schenkt das Werk seiner Heimatstadt Emden.
Das sind nicht die Leute wie in den Großstädten, wo man eine Eröffnung ja grundsätzlich Vernissage nennt und wo die Leute dann sich an den Sektgläsern festhalten und mit dem Hintern an den Bildern scheuern.
Eine Kunsthalle als Denkmal.
Wenn man mal einen Stern gemacht hat, dann braucht man kein Denkmal in Emden mehr zu haben. Also das hat mit Denkmal nichts zu tun.
Im Zeitzeichen erinnerte Ariane Hoffmann an Henry Nannen, der am 13. Oktober 1996 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.